Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Lieber Oliver, schön, dass das klappt. Wo bist du?
Ich bin in Hamburg und das ist in diesem Jahr tatsächlich fast eine Besonderheit, weil ich wirklich wahnsinnig viel unterwegs war. Und es war ein tolles Jahr und es hat meine Perspektiven dramatisch verändert und die Horizonte vergrößert. Aber ich bin in Hamburg.
Du bist in Hamburg. Ich hoffe, es ist nicht allzu arg dort von den Temperaturen und den Bedingungen.
Es regnet. Also die Wahrheit ist, es regnet. Das ist ja so irgendwie nicht ganz ungewöhnlich in Hamburg. Aber die letzten Tage waren aber auch ganz großartige Sonnenstunden dabei. Also ich will mich nicht beschweren. Also Hamburg ist einfach eine wunderbare Stadt, auch wenn es regnet.
Auch wenn es regnet. Das kann ich bestätigen. Ich war ja auch kurz vor dir da, bin jetzt auf Lanzarote. Es regnet nicht, aber hier kann es auch regnen, das zum Trost.
Ja, und es kann auch windig sein, ne? Oder?
Es kann sehr windig sein. Ich merke das gerade an meiner Stimme auch, weil die letzten Tage ist der Wind wieder zugenommen hat. Aber ich halte durch bei 24 Grad. Ich glaube, es geht so.
Ja, Neid.
Ja.
Okay, das würde ich mir auch wünschen.
Ich schicke ein bisschen Sonne rüber an alle.
Ja, bitte. Genau.
Wir haben ja einen Aufhänger für heute, nämlich du warst in Japan. Und das interessiert mich und die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch besonders. A, ich war noch nie in Japan. Ich höre immer davon und denke mir, das gehört auf die Bucketlist auf jeden Fall. Erzähl ein bisschen darüber. Also, wie ist die Stimmung im Moment dort, insbesondere was japanische Wirtschaft betrifft? Wie geht man drüben, sofern das erkennbar ist für einen Ausländer? Wie geht man mit den üblichen Krisen um, die ja nun überall sind? Was ist deine Wahrnehmung?
Ja, erstmal würde ich das 100% unterschreiben. Ich wusste gar nicht, wie wichtig Japan ist. Und darum bitte ganz oben auf die Bucketlist. Zumal es zwei Entwicklungen gibt, die ganz spannend sind. Das eine ist, dass der Yen sehr, sehr günstig steht. Das heißt also, ein leckeres Essen in einem der vielen, vielen guten Restaurants in Tokio kostet ich würde mal sagen, zwischen 10 Euro und 12 Euro für ein gutes Essen. Und das lässt sich natürlich in den feinen Sushi-Tempeln natürlich noch vervielfachen. Übrigens, tatsächlich ist Tokio die Welthauptstadt der Michelin-Sterne. Also Tokio hat 180 Sterne, das musst du dir mal vorstellen.
Okay.
Und Hamburg hat 13.
Ja, okay.
Ja, ist ein Unterschied. Aber gut, das liegt ein bisschen daran, dass die Japaner sich auch spezialisieren. Das heißt, ein Restaurant hat dann gerne auch eine Spezialisierung auf Udon-Nudeln oder auf Ramen oder auf Sushi oder was auch immer. Und dann gehen die in die Tiefe, werden immer besser, immer besser. Und da kommen dann irgendwo die Michelin-Sterne dann automatisch sozusagen rausgesprudelt.
Mhm.
Das Zweite ist, bitte jetzt bald machen, weil die Gesellschaft unter dem Tourismus in Japan gerade leidet. Viel zu viele Leute laufen durch die Straßen von Tokio und Kyoto, und ich war natürlich auch einer davon mit meiner Familie. Aber es ist grenzwertig, und als Folge, weil die Japaner dann auch genervt sind nach einer Zeit, wenn diese ärgerlichen Touristen in der U-Bahn ans Telefon gehen, was ja gar nicht geht. Man verhält sich da bitte umsichtig, ist leise und hält den Mund, also redet nicht laut oder viel und guckt dann bitte nur dezent auf sein Handy, aber das war es dann auch. Und dieses Nervpotenzial führt dazu, dass man jetzt Preise erhöhen will, Steuern erhöhen will für die Touristen, wenn die durchs Land reisen. Mhm. Also der Shinkansen und all diese ganzen Dinge, die werden dann für uns Ausländer, uns Touristen dann auch deutlich teurer. Also nicht auf die lange Bank schieben, nicht sagen, in 5 Jahren mache ich das, sondern Burkhard, gleich mal Tasche packen, ne? Das kleine 8 Kilo Kampfpaket und dann ab in den Flieger.
Ja, der Hacken-Porsche.
Genau, der Hacken-Porsche, der reicht ja völlig aus. Ist übrigens auch fantastisch Infrastruktur. Du hast ja da gefühlt an jeder Ecke hast du ein 7-Eleven. Und es gibt drei Ketten, die im Prinzip Japan komplett flächendeckend versorgen. Da ist Family Mart, Lawson und 7-Eleven. 7-Eleven kommt ja auch aus Japan, gibt es ja auch weltweit. Und wenn du dann ein neues T-Shirt brauchst, gehst bei Lawson einfach rein und kaufst dir für 6 € ein Muji-T-Shirt, was wirklich gute Qualität hat. Und dann musst du auch nicht Angst haben, dass das versagende Deo die japanische Nase irgendwie beleidigt.
Das wollen wir nicht, auf keinen Fall.
Das wollen wir nicht.
Das ist gut. Aber neben diesen Dingen, erzähl mir, wie bist du eingetaucht? Du hast ja, denke ich, einen Mix gemacht aus, dort sein, auch durchaus mit einem touristischen Aspekt. Aber wie hieß das so schön? Be a traveler, not a tourist. Du warst ja auch da. Du kannst gar nicht anders, glaube ich. Du bist ja Zukunftsforscher. Wie bist du vorgegangen?
Ja, also ich habe natürlich einen brillanten Brückenkopf in Tokio, eine Spionin der allerersten Güte. Das ist meine Tochter, die 21 Jahre alt ist und die seit mehreren Monaten jetzt schon in Tokio ist und auch noch bis Ende dieses Jahres. Und die hat natürlich schon vorgearbeitet und konnte mir die ersten Insights liefern. Dazu kommt natürlich die großartige Möglichkeit, mit der KI auch in interessante Dinge einzutauchen. Also Research ist einfacher denn je. Mhm. Wir hatten früher auch Mitarbeiter in Tokio, wie in allen großen Städten der Region. Das war aber diesmal gar nicht nötig, weil ich eben auch über meine Tochter und deren Kommilitoninnen, die teilweise auch aus Japan sind, dann wirklich guten Zugriff hatte auf das, was da gerade passiert.
Mhm. Bring uns in den Film. Was war das, was du gefunden hast, wo du gedacht hast, das habe ich mir auch so gedacht im Vorfeld, das habe ich erwartet? Was waren vielleicht auch Dinge, wo du gesagt hast, das war jetzt eine komplette Überraschung, damit habe ich so nicht gerechnet?
Also, womit ich nicht gerechnet habe, ich war zuletzt 1998 in Tokio und hatte durchaus ein kritisches Gefühl auch, was die Zukunft von Japan angeht. Waren ja auch schwierige Zeiten, durch die gegangen sind. Jetzt hatte ich ein ganz anderes Bild und ich war fasziniert, wie die Gesellschaft sich verhält. Also ich meine wirklich, wie man miteinander umgeht. Und jetzt, deine Frage ist natürlich, was bedeutet das für die Wirtschaft? Aber das hat natürlich alles Implikationen auch für die Art, wie ich arbeite, wie ich mit Kollegen umgehe und.
Ja.
Man geht sehr umsichtig und bewusst und achtsam, ich weiß gar nicht, was die richtigen Worte sind, miteinander um. Man versucht, da gibt es so ein wunderbaren Begriff auch in der japanischen Kultur, Kukuyomu heißt das, dass die Luft lesen, das heißt die Fähigkeit, jetzt einen Raum zu verstehen. Wie gibt es da Spannung? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich die rausnehmen, die Spannung? Wie kann ich auf die Menschen eingehen? Wie kann ich Körpersprache, Andeutungen lesen und so weiter? Das ist wirklich der Fall. Es ist eine sanfte Aufmerksamkeit im Detail da, die du hier im Westen schon lange nicht mehr hast. Vielleicht hatten wir sie nie, aber wir haben uns, glaube ich, da in eine ganz andere Richtung entwickelt. Mehr narzisstisch, egozentrisch. Wir sehen uns als das Wichtigste. Das ist gut, dieses liberale Element auch in der Vergangenheit. Ich bin der Betrachter, ich bin der bewertet. Es dreht sich um mich. Das ist ganz anders in Japan, auf eine unglaublich schöne, sympathische Art.
Gleichwohl.
Miteinander umgehen.
Ja, das ist einer der Aspekte. Was glaubst du, wie weit hängt das auch mit der wirtschaftlichen Stabilität dann zusammen? Also wie weit, das ist ja eine Interpretation, aber wie weit bedingt sich das? Also ich hatte im Vorfeld geguckt, das Bruttoinlandsprodukt wächst seit 5 Quartalen in Folge. Ja. In Folge, die Binnennachfrage
2,2%
ist erhoben. Genau.
Oben, genau.
Und Investitionen sind da, Konsum ist da.
Export ist auch besser, als man gedacht hat, nach den Ankündigungen von Trumps Zöllen.
Ja, wie also liest du die Muster sozusagen von außen?
Es läuft ganz gut. Also es ist eigentlich ein bisschen anders als das, was wir in den vergangenen Gesprächen besprochen haben. Bei uns ist ja das Problem, dass wir uns nicht verändern und wir müssten uns dringend verändern. Das heißt, wir kommen dadurch, dass wir so viele Jahre geschlampt haben und keine Reformen angefangen haben, haben wir jetzt so einen Reformstau, der vor uns ist und der uns schrecklich belastet, weil wir müssen letztlich da durch. Wir sehen auch, die Regierung ist im Augenblick noch nicht in der Lage. Da muss noch mehr passieren, noch viel mehr. Und das spürt man ja auch. Und das ist, gibt ein ungutes Gefühl. Das heißt, wir brauchen jetzt eine schnelle Veränderung. In Japan sind die Veränderungen sehr langsam, aber stetig. Mhm. Das heißt, sie sind da. Das ist diese Gedanke zum Beispiel des Kaizen, dass man eben im Kleinen alles versucht weiterzuentwickeln. Man bleibt nicht stehen. Das heißt, ja, du hast zwar nicht den großen Sprung im Sinne von jetzt ändern wir mal komplette Branchen und revolutionieren Gesundheits- und Rechtswesen,
ja,
sondern den Japanern ist es, glaube ich, ganz gut gelungen, Schritt für Schritt für Schritt die Dinge anzupassen, zu optimieren, den Raum zu lesen und sagen, okay, wir müssen an der Stelle, müssen wir etwas verändern, wie machen wir das? Wir nehmen alle mit, wir diskutieren, aber wenn wir es dann auch gemacht haben, dann kommen wir auch einen Schritt weiter. Mhm. Bei uns diskutiert man viel zu spät und kommt nicht weiter, weißt du, das ist das Problem.
Ja, ja, und ist dann frustriert sozusagen, wenn die Entscheidung in eine andere Richtung geht, als man selber favorisiert. Das ist ja, dann koppel ich halt meine Loyalität ab, so ungefähr. Das scheint mir in Japan komplett anders zu sein.
Ja, also da wird es, dieser permanente Wandel und das Bewährte wird fusioniert und es gibt immer eine Balance. Der Vorteil ist, du nimmst die Gesellschaft mit und hast nicht diese Spaltung, die wir ja bei uns haben. Bei uns ist ja nur die Frage, um Gottes Willen, da sind diese seltsamen Technik, ja, verblendeten Gurus, die sagen, wir werden jetzt mit der Technologie die Welt irgendwie verändern, es wird keine Krankheiten mehr geben und. Und das kostet uns aber alle unsere Arbeitsplätze und letztlich unseren Wohlstand. Und also es sind, das ist nicht die Diskussion in Japan. Also die Diskussion ist in Japan eher, wie kann ich die Dinge, die uns jetzt bei unserem Weg helfen, so einbauen, dass ich neue Optionen habe, sie langsam und leise und bei Mitnahme aller Mitarbeiter und der Gesellschaft zu implementieren, so dass es besser wird.
Ja, also die, was ich von außen wahrnehme, ist, dass der Einsatz neuer Technologien, soweit ich das sehe, von außen eben, dass er sehr pragmatisch ist, dass er aber auch durchaus schnell implementiert wird. Hängt das zusammen mit irgendeinem Muster von grundsätzlicher Technologieoffenheit?
Ja, es ist genau dieses Einbauen. Es ist auch dieses, du hast, soweit ich das jetzt auch lese und recherchiere, du hast nicht dieses Silo-Denken wie bei uns. Also dieses, alle Beteiligten werden auf Unternehmensziele eingeschworen und dann versucht man von ganz unten bis ganz oben die Dinge anzugehen. Und da man diese Transparenz auch hat, hat man eine große Akzeptanz. Man hat nicht die schnelle, falsche Einzelentscheidung, wie wir sie kennen, ne? Eine schnelle, eine typische Management-Entscheidung ist schnell und falsch, sondern es dauert länger. Und alle sind mit dabei. Das ist etwas, was du auch merkst. Das merkst du in der U-Bahn oder in der S-Bahn überall. Jeder, der in einem Unternehmen, auch jetzt im Service, dabei ist, ist 100% committed. Ich würde fast sagen 110%. Du hast ja in Japan auch das Problem, dass es eine relativ alte Gesellschaft ist, 123 Millionen Menschen auf einer Größe, die jetzt auch etwa uns entspricht. Also 7% größer ist, glaube ich, Japan als Deutschland. Also ballt sich das natürlich in diesen Regionen auch. Und da hast du gerade, was die älteren Menschen angeht, das Problem, die müssen zum Teil, also es gibt Studien, dass 55% der älteren Menschen auch aus finanziellen Gründen noch arbeiten, dass die dann auch noch dabei sind. Und du hast Stand 24, also letztes Jahr war das so, dass die in der Altersgruppe 65 bis 69 noch 52% der Menschen gearbeitet haben. Ja. 70 bis 74 waren es noch 34%. Also jeder Dritte zwischen 70 und 74, Burka, das musst du dir mal vorstellen, ist noch im Job, ist tätig. Und über 75 waren es noch 11%. Und die machen nicht einfach einen Job im Sinne von, das muss ich jetzt machen und wie unangenehm, eigentlich fühle ich mich gar nicht richtig hier in der Position, sondern die machen das mit Hingabe, die machen das mit Commitment. Und das bringt so eine Gesellschaft natürlich nach vorne. Und du siehst keine missgelaunten Menschen, die signalisieren, eigentlich bin ich jetzt gar nicht, will ich diesen Job gar nicht machen. Ja. Eigentlich bin ich besser qualifiziert. Hast du nicht.
Ja, ich muss, also faszinierend, denn ich meine, das ist ein Teil der Lösung der Problematik auch. Alternde Gesellschaften haben wir überall, nahezu überall, wenn wir zumindest, ich sag mal, oberhalb des Äquators gucken oder knapp drunter. Wie gelingt das? Klar, also da gibt's jetzt keine einfache Erklärung, vermute ich dazu. Auch das wird ja, werden ja viele Faktoren sein, die eine Rolle spielen. Aber wenn ich mir vorstelle, also ich selbst will ja auch so lange arbeiten, wie es mir Freude macht und Spaß macht und Nutzen hat sozusagen. In der deutschen Gesellschaft ist das so irgendwie noch nicht angekommen. So nach dem Motto, musst du etwa noch arbeiten? Die Frage würde ich mir sogar nicht stellen, sondern die Frage ist ja, was ist mein Beitrag? Und an welcher Stelle mache ich einen Unterschied oder wie auch immer man das formuliert? Also vermutlich ist es ein ganzes Bündel davon, wie so eine Gesellschaft dahin kommt, dass es normal ist, dass ein Großteil der über 70-Jährigen dann noch aktiv ist im Arbeitsprozess. Siehst du Muster, die wir auch beobachten sollten in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall, denn wir haben ja mit älter werdenden Gesellschaft haben wir ja jetzt auch mehr und mehr zu tun, da das Thema Longevity ja nicht nur so ein Marketingbegriff ist, also möglichst lange gesund leben heißt es ja, sondern es geht in die Richtung, dass wir an vielen Stellen im Augenblick sehen, dass böse Krankheiten wie Alzheimer, wie Krebs, dass sie durch oder auch mit Hilfe von KI besiegt werden können. Und die Hinweise gibt es. Das heißt, wir haben eine, was eine gute Nachricht ist für uns, Burkhard.
Ja, durchaus.
Wir haben sicherlich noch viele Jahre, wenn wir Glück haben, die wir auch produktiv leben können und wo wir mit etwas Glück die Krankheiten auf Distanz halten. Das macht ja die japanische Gesellschaft schon seit vielen Jahren. Die wird gesund alt und dann gibt es eine kurze Phase, wo es dann Richtung Ende geht. Bei uns ist es anders. Bei uns fängt diese Probleme und dann krank zu sein, Krankenhausaufenthalte, Probleme dann in den letzten Jahren, das fängt viel früher an. Das heißt, die Gesellschaft ist viel fitter. Du hast auch den Eindruck, die alten Leute, ich meine, ich erinnere mich, wir waren dann auch in Kyoto, in den Bergen, in kleinen Dörfern, da hast du so S-Bahn-Stationen. Da sind dann teilweise, du hattest den Eindruck, da sind Leute, die sind 75, 80 mit einem gepflegten weißen Bärtchen, adrett angezogen, nicht mehr ganz so flexibel im hin und her laufen, aber mit wachen Augen, da wird organisiert und gemacht und jeder nimmt auch diese älteren Leute sehr, sehr ernst. Es gibt ja auch diesen Respekt, den du da viel mehr spürst. Die Jugend hat ja viel mehr, es gibt tatsächlich auch, gab es jetzt vor 2 Monaten, den Tag des Respekts vor den alten Menschen, muss ich mal vorstellen. Da feiern die das. Ja, ja, das kannst du jetzt hier jungen Leuten kaum erklären, was das soll. Aber ist natürlich toll. Und ich glaube, dass die Gesellschaft auch viel achtsamer mit sich umgeht und mit der Gemeinschaft und dass das am Ende viel bekömmlicher ist für alle. Also man achtet auch darauf, sehr viel Design im Detail. Ist es schön, ist es klar und aufgeräumt, ist es, du kennst es ja, das sind ja nicht nur Geschichten und Vorteile, sondern das passiert ja ständig, wenn du zum Beispiel in einem Café mal eben dir einen Kaffee rausholst und bestellst dazu irgendwie so ein wunderbares Gebäckstück und du sagst, machst den Fehler, darf ich das Gebäckstück mitnehmen? Dann hast du verloren, weil die nächsten 5 bis 10 Minuten guckst du zu, wie jemand hinter der Theke in großer Langsamkeit, aber ganz sorgfältig dein Teilchen einpackt, erstmal in Pergament, dann nochmal eingepackt, dann wird ein Karton, dann wird es hingelegt, wird es nochmal hin und her geschoben und du stehst auf heißen Kohlen und willst eigentlich jetzt mal irgendwie den nächsten Tempel besuchen. Aber das geht nicht, weil das ist einfach sehr viel sorgfältiger alles läuft als bei uns. Und am Ende, glaube ich, ist das gesunder, weil du die Dinge bewusster machst und nicht so im Stress und in der Hektik, wie das bei uns passiert.
Ja, eine Frage, die mir gerade in den Sinn kommt, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Wie geschlossen ist die Gesellschaft? Also hast du dort Migrationsverhalten? Sind große Gruppen,
ja,
die dort, die
du,
ja.
Dunkles Thema. Also gerade meine Tochter hat da viel berichtet. Es ist eine Gesellschaft, die wo die Frau immer noch weniger zu sagen hat, weniger verdient als der Mann. Das ist auch bitter. Das ist immer noch so, obwohl wir ja jetzt eine Ministerpräsidentin haben, die eine Frau ist zum ersten Mal in Japan. Jetzt seit 6 Wochen, glaube ich, auch noch nicht so lange. Und naja, du siehst auf den Straßen wenig Menschen aus anderen Regionen der Erde. Also zwar Touristen, das ist dann auch sehr deutlich, aber ich glaube, es gibt da schon durchaus eine sehr abweisende Haltung der Japaner.
Also insofern eine geschlossene Gesellschaft, die Tore sozusagen zuhält,
ja.
Und innerhalb dieser geschlossenen, von außen zumindest betrachtet. Also wir bleiben ja Beobachter und keine Experten sozusagen für das Detail. Das war einfach so ein Punkt, der mir noch auffiel. So wie gelingt es dann leichter, sozusagen durch Abschottung die eigene Kultur zu bewahren? Ja, wahrscheinlich. Wie kommen neue Impulse sozusagen dann da rein? Woran liegt's? Wird das dann von Exiljapanern reingetragen?
Also es wird auf dem akademischen Level sehr stark gemacht. Also das ist auch etwas, was nicht nur meine Tochter erlebt hat, sondern die Japaner laden Studierende aus aller Welt ein, um sich mit ihnen auszutauschen. Ist also wirklich jetzt keine Floskel. Beispiel, meine Tochter war jetzt 5 Tage am Stück mit ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen in einer Region, die große Erdbebenprobleme hatte und hat. Also tatsächlich hat, während meine Tochter da war, hat die Erde auf der Richterskala 6,7 gewackelt. Das ist schon ganz schön gehörig. Das ist aber alles easy in Japan, weil alles so gebaut ist, dass das diesen Erschütterungen standhält. Aber um alles zu optimieren, werden von außen Denker herangezogen, gerade eben auf dem studentischen Level, um sich da weiterzuentwickeln. Also das ist eher ein gezieltes Ranholen von Wissen aus aller Welt. Also das passiert tatsächlich.
Ja, finde ich spannend. Ich erlebe ja immer wieder, ich habe mindestens so einmal im Jahr eine Gruppe von Erasmus Mundus Studenten aus aller Welt. Und ich finde es so beglückend, mit denen 2 Tage zu arbeiten, dann über Self-Leadership, wie könnte es anders sein bei mir, und dann zu hören, wie die Leute auch sagen, wie funktionieren deren Gesellschaften, was ist deren Mission sozusagen, wie nehmen sie es wahr, was wollen sie wieder mit in ihre Kontexte zurücknehmen. Das finde ich sehr spannend. Ich hatte allerdings tatsächlich auch, glaube ich, noch nie einen Japaner oder Japanerin darunter, weil die, glaube ich, das Programm gar nicht in Anspruch nehmen können. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, das wäre spannend, da auch nochmal jemanden zu hören, der dann aus Japan nach Westeuropa kommt beispielsweise. Gibt's denn einen Austausch, der ansteht, wenn deine Tochter wieder in Deutschland ist, dass dann auch Japaner nach hier kommen, oder ist das gar nicht vorgesehen?
Also das passiert tatsächlich ständig. In den Sommermonaten, wenn meine Tochter wieder in Hamburg ist, dann besuchen viele Kommilitonen auch sie in Deutschland. Das heißt, wir haben also schon diverse Menschen aus aller Welt bei uns beherbergt. Cool. Und ich bin sicher, dass da jetzt auch mal Japaner vorbeikommen, weil meine Tochter, nachdem sie die ersten 2 Semester in San Francisco erlebt hat, jetzt in Tokio natürlich auf eine ganz andere Kultur getroffen ist, und die ist ihr viel, viel sympathischer. Dieses sich zurücknehmen, das nicht laute, das sensible, das empathische, das hast du ja ehrlich gesagt jetzt in Amerika, klar sind das Klischees, aber du weißt auch, dass das stimmt, da hast du das nicht so.
Ja.
San Francisco ist auch eine, ich war ja im März da, ist auch eine dreckige Stadt. Sowas gibt es nicht. Also man würde in Japan niemals etwas fallen lassen auf die Straße. Da kannst du mit weißen Socken durch Tokio gehen, und die sind dann, gibt es auch auf YouTube viele Beispiele, die bleiben weiß. Also das ist, da wird überall geputzt und gemacht. Jeder übernimmt Verantwortung. keiner lässt irgendwie was laufen oder das ist ein ganz anderes Konzept.
Wenn wir versuchen, das auf das Thema Wirtschaft zurückzukoppeln, gibt es aus deiner Wahrnehmung spezifische Denkweisen, Handlungsweisen, die japanische Führungskräfte oder die ganzen Unternehmen haben, die für deutsche CEOs, Geschäftsführerinnen, wen auch immer besonders interessant sein können? Ein paar Punkte hast du ja schon gesagt auch, dass eben alle mitgenommen werden. Zumindest ist der Versuch da, wenn es um Veränderungen geht, Innovation oder Strategie, solche Punkte. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist etwas, da lohnt sich wirklich mal hinzuschauen und zu lernen?
Ja, also ich bin auch ziemlich im Positiven verstört zurückgekommen und gesagt, oh, was ist denn da jetzt los? Wie kann das denn so funktionieren? Und was bedeutet das? Und warum ist die Gesellschaft dann an der Stelle war nicht so euphorisch digital offen, wie ich das jetzt aus Amerika erfahren habe, aber zumindest bereit für den Wandel. Automatisierung und Robotik ist ja in Japan auch ein großes Thema. Ich meine, in der Automobilfabrikation sind sie ja führend auch mit. Da gibt es viel zu lernen auch. Also offensichtlich hat man da auch die Lektion gelernt, baut das ein. Mhm. Wie konnte das passieren oder wie hat sich das ergeben? Und die Frage ist, im Westen, was sind die drei Dinge, die das möglich machen? Und das ist auch der erste Reflex, dass du sagst, ja, also da ist dieses gemeinsam an Visionen arbeiten, dieses langsame Entwickeln. Das sind sicherlich Hinweise. Mhm. Und dann kommst du aber auch relativ schnell dazu, dass du siehst, das sind viele Konzepte, die hier zusammengreifen. Und ich schreibe jetzt auch eine Präsentation zu dem Thema, weil ich möchte das gerne auch festhalten und daraus Tipps und Empfehlungen geben, wie wir das auch integrieren können, auch aus einem ganz eigennützigen Gedanken. Ich möchte natürlich, dass es der deutschen Wirtschaft auch gut geht und dass wir aus diesem tiefen Tal kommen.
Mach mal ein Preview sozusagen.
Ja, ich kann mal ein paar Punkte, also diese Konzepte, diese philosophischen Konzepte, die kann man relativ leicht nachlesen. Mir waren die nicht bekannt, ein paar kennt man, aber wir können ja mal schnell durchgehen, wenn du magst.
Gerne.
Das bekannteste, aber vielleicht das wichtigste ist auch Kaizen. Das ist dieses kontinuierliche Verbesserung. Und das ist aber überall. Das ist also im Geschäftsleben, das ist, wenn du in der Fertigung das hast, im Privatleben. Wie kann ich mit kleinen Schritten Dinge optimieren? Und diese Macht, Kraft dieser kleinen stetigen Verbesserung, das ist grandios, weil du hast höhere Qualität, das wissen wir ja auch aus japanischen Produkten. Du hast eine Fehlerreduzierung, also überall wird wieder immer fein angepasst, immer wieder überlegt. Du bist nie am Ende. Du bist immer methodisch dabei, die Dinge zu optimieren. Und dann fliegen dir auch nicht Dinge um die Ohren, weil du bist ja Predictive Maintenance zum Beispiel ist so ein Thema, dass du vorher schon überlegst, was könnte jetzt schieflaufen.
Klar.
Und ganz interessant, Herr Burkhardt, ich hatte jetzt gerade ein Gespräch auch mit einem Vertreter aus der Industrie, für diese Branche mache ich auch immer wieder Vorträge und der ist auch ganz begeistert von Japan. Und ich sagte, Mensch, mir fällt auf, dass alles zwar sehr fit und korrekt ist, aber nicht gerade mal das Modernste vom Modernen. Also in der Bausubstanz siehst du nur aufgeräumte, saubere Häuschen, aber stilistisch alt. Daraufhin sagte er, ja, das ist eine Besonderheit des Japanischen, dass die versuchen, die Dinge sehr sorgsam, sehr, sehr sorgfältig lange laufen zu lassen. Also warum sollte ich jetzt neu investieren, wenn das Alte noch gut läuft? Und das ist anders als bei uns. Also da wird mehr im Detail noch optimiert, um die Langlebigkeit zu erhalten. Ja, das ist ganz interessant, finde ich.
Ja. Ja, es ist eigentlich ja zukunftsweisend, denn ich sag mal, ein Staubsauger, der ja nur ein Jahr halten soll, ist auf Dauer ein schlechter Staubsauger.
Exakt. Also Recycling, lange laufende Wertschöpfungsketten, das ist natürlich auch ein guter Faktor. Und wenn es rumpelig wird und du kannst aber auf deine Dinge vertrauen, weißt, wie es läuft, auch nicht schlecht. Also das eine war Kaizen, das zweite ist WAR. Das ist also WA ein bisschen lang betont. Und das steht für Harmonie, Einheit und Frieden. Und das ist diese Idee, die individuelle Meinung muss mal erstmal zurückgestellt werden, weil wir müssen jetzt mal gucken, was wir insgesamt erreichen können. Mhm. Ja, die Stabilität der Gruppe. Da würde ich mal sagen, lieber Friedrich Merz, liebe liebe Koalition, schaut doch mal, ob ihr das nicht vielleicht hinkriegt, dass es da ein gemeinsames Kämpfen um die richtige Lösung geht. Das ist Solidarität, nicht? Das ist dieses Konsensbildung. Das ist eine ganz große Kraft. Mhm. Nachteil ist langsam, aber stetig ist das eine tolle Sache. Dritter Punkt ist Gambaru. Und das heißt so viel wie sich anstrengen, ausharren, durchhalten. Mhm. Erklär das mal unseren Kindern. Also es ist diese Resilienzgeschichte, dranbleiben. Auch wenn es Schocks gibt, und die Japaner kennen das ja, es gab ja krasse Erdbeben, wir haben eine große globale Wirtschaftskrise ja in Japan erlebt. Okay, das passiert, wir bleiben dran, wir bauen wieder auf. Also eine optimistische Grundhaltung und Widerstandsfähigkeit.
Ja.
Ist auch prima, oder?
Also, wenn du das gleiche,
du in der DNA hast.
Ja.
Dann weiter Shikata Ganai. Das ist ein Konzept, das heißt, ja, so ist das nun. Man kann jetzt nicht alles ändern, da kann man jetzt nichts machen, eine realistische Gelassenheit.
Mhm.
Das hat große Auswirkungen, weil, wenn du das mal vergleichst, bei uns wird ja sehr gerne gemeckert und es gibt Wut und Frustration über alles und jedes. Aber die Japaner haben wohl, ich kann das jetzt auch nicht nach meinem kurzen Aufenthalt jetzt in Tiefe begründen, aber es gibt dieses Konzept von dem Shikata Ganai, dass man sagt, ich kann das nicht ändern, warum soll ich mich aufregen? Ja, das ist, ich mache die Energie auf die Dinge, die ich tatsächlich kontrollieren kann. Verbesserung, da sind wir wieder bei Kaizen oder Zukunftssicherung, das ist das Verbessern von Produkten, langsam, langsam, langsam. Dann habe ich natürlich unheimlich viel Kraft gewonnen. Bei uns fließt die ab in Meckern und Wut und Frustration.
Und Gruppenbildung und sowas.
Ja, ganz genau.
Ja.
Mhm. Und dann habe ich noch, hast du noch Lust? Noch?
Ja, absolut, her damit, genau.
Mot Tainai, das ist auch etwas, das ist benennt eigentlich das Gefühl des Bedauerns über Verschwendung von Ressourcen oder das Nichtnutzen des vollen Potenzials einer Sache. Und das ist dieses Ding, die Wertschätzung den Dingen gegenüber und dem Wert aller Dinge. Mhm. Das ist ganz schön. Also alles wird sanft und mit Respekt behandelt, auch Dinge. Es ist tatsächlich so. Also das Ding an sich hat auch fast eine Persönlichkeit. Und das hilft bei Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Da wird eben nichts weggeworfen. Da gibt's Recycling, Upcycling. Das ist alles Kreislaufwirtschaft. Das ist dieses Mot Tainai. Also effizient mit Rohstoffen umgehen. Können wir das denn jetzt doch nutzen? Was sind die Abfallprodukte? Vielleicht können wir die wieder von dem Produktionsprozess wieder neu einsetzen. Mhm. Superschönes Ding. Kennen wir auch, aber ist jetzt hier auch nochmal nett benannt. Dann haben wir das kennst du bestimmt, Kintsugi heißt es, das ist die Reparatur von Dingen, die teilweise du hast eine zerbrochene Schale, die wird nicht weggeschmissen. Das passt ja gar nicht in das, was ich dir bis jetzt gesagt habe, würde ja nicht passen, dass du es wegschmeißt. Mhm. Im Westen würden wir sagen, komm schnell, das Ding bei Amazon neu bestellen, was soll das? Nein, das wird repariert und dann werden die Bruchstellen mit Goldstaub vermischt, geklebt. Und am Ende kommt etwas Schöneres raus, als vorher da war. Also die Fehlerkultur wird verbunden mit Innovation. Aus Narben, aus Fehlern gibt es was Neues. Mhm. Also eine neue Ebene, ein Wachstum, was aus dem, was ich gelernt habe, aus Fehlern, aus Dingen sich entwickelt.
Finde ich auch sehr faszinierend. Ich kann das aus Architekturzeitungen, wo das eben als Phänomen auch an, ich glaube, das war eine spanische Architekturzeitung, die ich gelesen habe, um auch Spanisch zu lernen. Da war es vorgestellt und da fand ich schon faszinierend. Du erklärst es mir gerade nochmal im Kontext, das ist noch einleuchtender.
Ja, da kann ich auch noch ein bisschen einen drauflegen. Es gibt da tatsächlich auch noch das architektonische Dimension. Es gibt diesen Gedanken des Wabi-Sabi. Das ist, Wabi ist Bescheidenheit, Natürlichkeit und Sabi ist Schönheit. Und das heißt, aus dem Gebrauch, aus der Patina entsteht Schönheit. Also die Schönheit des Unvollendeten auch, des Unvollkommenen. Also Beispiel, meine Tochter hat ein Community, also sie lebt zusammen mit ihren Kommilitonen in einer Art Hotel, was aber ausgerichtet ist für die Studierenden. Es gibt also einen Community-Bereich, wo die alle arbeiten können mit ihren Rechnern. Und dann haben die sehr kleine, sehr optimierte Wohnzellen, die aber wirklich toll aussehen. Und dann hast du, der Putz ist aber verputzt, ist alles klasse, und dann auf einmal bricht es ab und du hast die offene Wand. Das kennen wir von uns auch, aber es ist in Japan einfach auch ein Ding. Guck hier, das ist das Perfekte und hier ist das Unperfekte und zusammen ergibt sich die Schönheit. Mhm. Also es wird wirklich gelebt. Finde ich also sehr schön. Es ist Wabi-Sabi. Mhm. Ja, also wir können noch weitermachen. Das nächste.
Gerne. Ich finde es faszinierend. Ich finde es auch faszinierend, weil im Wabi-Sabi war mir eben auch genau das aus irgendwelchen Wohnzeitungen oder so bekannt. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist es sozusagen rückgekoppelt in die Gesellschaft? Und ich begreife es etwas besser jetzt, ja.
Ja, eben bis zum Wohnraum meiner Tochter kannst du dann diese Dinge sehen. Es ist schon faszinierend. Dann haben wir Omoyari. Das ist ganz, ganz, ganz bekannt. Das ist etwas, was die ganze Dienstleistungsbranche trägt. Das ist Mitgefühl, Rücksichtnahme und Voraussicht, ist die Übersetzung. Und das ist die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen und proaktiv zu erahnen, welche Bedürfnisse sie haben, bevor die diese Bedürfnisse überhaupt äußern. Das heißt, man denkt voraus. Also Dienstleistung, das führt zum ganz außergewöhnlich hohen Service-Level. Dafür ist Japan auch international bekannt. Mhm. Eine rücksichtsvolle Führungskultur. Also ich gehe nicht aus meiner Sicht gehe ich nicht in der Führung auf die Leute zu, sondern ich versuche auch die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter zu verstehen. Und gehe dann sanft mit viel Mitgefühl und Rücksichtnahme und Voraussicht mit ihnen um. Dadurch weniger Probleme beim Fachkräftemangel, weil du hast eine hohe Bindung, hohe Loyalität. Ja. Das ist etwas, was ich immer wieder in meinen Vorträgen auch anspreche und sage, bei aller digitalen Welt, die wir jetzt erleben, die uns viele Chancen bringt, das kommt darauf an, sehr stark, dass wir als Menschen zusammen gut funktionieren, dass wir uns vertrauen. Je irrer das da draußen wird, so besser müssen wir die Bindung pflegen. Ja. Und das ist Omoyari. Mhm.
Cool. Ich find's faszinierend. Wenn du diese Trends oder wenn du diese Haltung, ich weiß gar nicht, die in der Kultur verankerten Glaubenssätze oder wie immer man das dann auch nennt, wenn du die zusammennähmest, und ich vermute, es gibt noch weitere. Und du würdest es wiederum, ich denke an unsere Hörerinnen und Hörer, die ja Menschen im Business sind, die Führungskräfte sind. Was wären dann die drei, die du am ehesten, es können auch Tipps sein, die du am ehesten diesen Geschäftsführerinnen, CEOs und so weiter ans Herz legen würdest? Also nehmen wir an, du dürftest nur drei nennen von den vielen, die aber auch ja ineinander greifen, so habe ich es jedenfalls verstanden. Was wären dann deine Tipps, die du konkret gibst, auch als Ergebnis deiner jetzigen Forschungsreise?
Ich würde jetzt gerne zack, zack, zack die drei Punkte nennen können, ist aber schwierig. Ich kann nur jetzt aus dem, was ich so zusammentrage, so Richtungen nennen.
Ja, was aber auch okay ist, weil das ist ja Teil der Wahrheit dann sozusagen oder Teil deiner Mustererkennung.
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht handelt, ohne zu denken und nicht handelt, ohne zu fühlen. Also ich glaube, dieses sich erstmal mit der Situation auseinanderzusetzen, eben den Raum zu lesen und sich in die Situation auch aller Beteiligten an Problemen reinzudenken, halte ich für einen sehr starken Punkt, weil du kriegst erstmal eine hohe Loyalität, das habe ich ja schon gesagt. Du kriegst eine Gruppe, die gemeinsam ein Ziel versucht zu erreichen. Und das führt dazu, dass du Menschen hast, die wirklich drüber nachdenken, wie die gesamte Gruppe weiter nach vorne kommt. Also dieses Kaizen, wir versuchen kleine Dinge zu finden, die uns besser machen, das hat ja eine irrsinnige Kraft, weißt du, wenn du, wir kennen ja die Zahlen, wie hoch zum Teil die innerliche Kündigung ist in den Unternehmen, die Menschen, die dann auch sagen, naja, ich mache das jetzt hier nur, um mein Geld abzuholen am Ende des Monats, das, glaube ich, ist in Japan ganz anders. Da denken alle an das lange Spiel, nicht das kurze Spiel. Das kurze Spiel ist ja, ich geh schnell an den Profit und irgendwann verhökere ich das Unternehmen und dann setze ich mich in der Schweiz zur Ruhe oder in Lanzarote. Kann man sich auch zur Ruhe.
Kann ja auch von dir arbeiten, ja,
könnte genau. Könnte man auch machen, ja. Mhm. Das lange Spiel ist ja eher, wie können wir ja eine Harmonie herstellen zwischen Natur, zwischen den menschlichen Bedürfnissen aller Beteiligten am Spiel und das nicht schnell und super profitabel zu spielen, sondern so, dass es lange läuft und gut läuft und alle was davon haben, finde ich einen sehr starken Gedanken.
Du musst natürlich dann auch als Unternehmer, Unternehmerin, musst ja dann auch wirklich das Durchhaltevermögen haben und sagen, okay, ich lass mich jetzt nicht irre machen von den Nachrichten, die da sind, die nächste Störung, die große Bürokratie, was weiß ich, was alles in den nächsten Jahren passiert, sondern ich habe den Mut, ich habe auch das Selbstvertrauen, das Vertrauen aber auch in mein Unternehmen, dass ich weiß, eine langsame Entwicklung wird mir tatsächlich auch das Gedeihen sichern, wenn man so will. Und dieses hektische Rumzicken sozusagen, das ist keine Strategie, das ist auch kein Entwicklungsweg. Sowas?
Ja, genau. Da spielt auch das eine zum anderen wieder, oder hat für die andere Entwicklung wieder eine große Aussagekraft, weil wenn du sagst, wir über einen längeren Zeitraum mich nicht beirren lassen und die Rückschläge, die ja kommen, die werde ich durchstehen und ich werde mit dem Team zusammen werden wir das Ziel in der Zukunft erreichen. Nicht heute, nicht morgen, aber wir sind auf dem Weg. Dann ist das eine sehr starke Sache und bei uns ist es halt häufig so, ja, funktioniert nicht, sehr ärgerlich, müssen wir jetzt irgendwie kappen und dann fangen wir wieder neu an. Und dann nimmst du ja kein Lernen mit, sondern du machst ja immer wieder, jetzt probieren wir mal das. Mhm. Jetzt probieren wir mal das. Anstatt auf den Fehlern, auf den Rückschlägen zu lernen, aufzubauen. Aber das hat eben auch damit zu tun, dass man sich untereinander diesen Raum gibt. Dass man also sagt, jemand, der jetzt vielleicht nicht sofort erfolgreich ist in dem, was er tut oder was er denkt. Vielleicht müssen wir uns nicht gleich von dem trennen, sondern wir müssen gucken, was können wir daraus lernen, wie können wir gemeinsam weiterkommen. Es ist das ist eine kulturelle Sache. Ja. Finde ich sehr spannend.
Offenbar. Zum Abschluss oder zur Abrundung, weil ich weiß, dass du gleich auch wieder einen nächsten Termin hast, wie du mir gesagt hast. Gibt's noch was, wo du sagst, das ist für dich jetzt ein Projekt? Also du wirst darüber auch eine Präsentation ausarbeiten, die du an verschiedenen Stellen dann auch hältst und zur Verfügung stellst. Wie weit verfolgst du sozusagen diese Spuren weiter in den nächsten Monaten oder vielleicht so im nächsten Jahr?
Ja, danke für die Frage. Das ist sehr schön. Ich möchte tatsächlich aus diesen Erkenntnissen, aus dem, was ich jetzt aus Japan mitgenommen habe, eine sehr spannende Präsentation machen, die ich auch durch viele persönliche Beispiele dann anreichern kann oder auch von meiner Tochter, die da auch mit dabei ist. Ist ja auch ein interessanter Punkt, wie die Gen Z die Dinge sieht.
Ja,
nicht? Die,
absolut.
Natürlich an Punkten wie Respekt vor dem Alter dann auch fragt, inwieweit ist das gerechtfertigt? Ja. Also auch spannende Diskussionen, die da entstehen. Das ist auf jeden Fall was, weil ich glaube, das ist nicht dieses übliche, es gibt so Management-Ideen, die man dann schnell zu einem Bestseller in einem Buch raushaut und dann denkt man, ja, das ist jetzt irgendwie der große Wurf. Mhm. Das ist ja eher das ist ja wie dieses zerbrochene Glas, was man dann zusammensetzt oder die Schale, die dann jetzt geflickt wird und dann aber auf einmal eine neue Schönheit entwickelt. Ich würde gerne diese ganzen Puzzlestücke sammeln und zusammenkleben und sagen, guck mal, wie schön das ist. Das kann funktionieren. Mhm. Und das wäre mein Wunsch. Ich denke, dass ich das jetzt auch noch im ersten Quartal fertig habe und dann werde ich das auch anbieten an für interessierte Zuhörer auch von unserem Podcast hier. Mhm. Aber ich bin eigentlich auf dem Weg. Ich habe ja den Weg in San Francisco angefangen, jetzt Japan. Anfang des Jahres habe ich dann nochmal China Da werde ich nochmal einen Schwerpunkt haben in einer dieser Moloch-großen neuen Städte. Das wird noch ein spannendes Thema, werde ich mich auch drauf stürzen, da auch nochmal zu verstehen, was da passiert. Und dann ist ja Indien dran und dann habe ich erstmal genug, um auch mehrere spannende Präsentationen zu entwickeln.
Mit Sicherheit.
Und da haben wir dann auch noch die, wenn du magst, die Gelegenheit, dann auch China auch nochmal zu besprechen und auch vielleicht auch das, was man aus Indien lernen kann.
Absolut.
Das wäre ja auch nochmal klasse.
Absolut. Also hiermit beschlossen und verkündet, dass wir dann zwischendurch immer unsere Episoden machen. Wie die Hörerinnen und Hörer wissen, du hast ja den Rekord. Ich habe ja mit dir die allermeisten Podcast-Episoden gemacht und ich mache sie sehr gerne. Also noch an der Stelle schon mal vielen Dank für die Einblicke, sowohl für die persönlichen Wahrnehmungen. Was hast du festgestellt? Was hast du an dir, mit dir festgestellt? Aber auch welche Implikationen hat das gegebenenfalls? Und da möchte ich schon dranbleiben und dann sagen, ja, vielleicht entweder kurz vor China oder nach China, dass wir dann eine Fortsetzung machen.
Sehr gerne, aber ich habe natürlich am Ende auch nochmal eine Frage an dich. Jetzt ist die Weihnachtszeit da, du bist auf Lanzarote, du hast sicherlich ganz viele spannende Gedanken auch aus dem Jahr zusammengetragen und wer weiß, ob wir bald wieder ein Buch von dir sehen. Mhm. Ich möchte schon ganz gerne wissen, wir sind ja jetzt ganz kurz vorm Dezember, letzter Monat des Jahres. Hast du so ein kleines Resümee, was vielleicht auch Mut macht fürs Nächste?
Absolut. Also die eine Geschichte, und das ist jetzt sozusagen der Werbeblock in eigener Sache. Ich habe ja ganz frisch, du hast es vielleicht gesehen auf LinkedIn, ich habe ganz frisch die neue Auflage der englischen Version meines Buchs zu Self-Leadership rausgebracht auf den Markt. Und die zeichnet sich dadurch aus, sie ist extrem erweitert. Es ist auch ein Hardcover geworden, weil ich mir gedacht habe, das fällt jetzt gar nicht mehr um, so viel wie da drin ist. Und da habe ich mich sehr stark damit auseinandergesetzt und auch sehr pragmatisch. Was kann eigentlich eine Führungskraft mit KI anfangen? Also ich glaube, die größte Ergänzung, abgesehen davon, dass ich natürlich bestimmte Sachen wie mein Modell der sieben Felder weiterführe, aber die größte Ergänzung ist schon diese Aufforderung, auch durchaus spielerisch damit umzugehen, sich den Instrumenten anzunähern, die wir jetzt im Moment unter dem Label KI haben. Vorher haben wir von Digitalisierung gesprochen. Dieses sich öffnen dafür. Ich habe auch den Begriff in einem Podcast ja mal Transformationsoffenheit genannt. Mhm. Das ist für mich so eine Erkenntnis aus diesem Jahr, sich A, nicht verrückt machen zu lassen, von den immer wieder festzustellenden Teilungen in verschiedene Gruppen. Also wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Moment, das ist jetzt vielleicht nicht hilfreich. Wir sehen es gerade an der Diskussion um die Stellungnahme der deutschen Familienunternehmer gegenüber der AfD. Die konnten nur alles falsch machen, wie man jetzt sieht. Das zeigt auch einfach, dass wir eben nicht dialogfähig sind im Moment. Also ein Ding ist eher, auch mit dem Buch jetzt zu sagen, wie öffne ich mich? Wie bin ich transformationsoffen, um überhaupt erstmal dann kritisch damit umgehen zu können auch. Wenn ich das von vornherein in Klump haue, dann komme ich, glaube ich, keinen Schritt weiter. Also irgendwie ist das Buch für mich auch das Schreiben der neuen Auflage, war für mich nochmal so ein durchaus optimistischer, ist ja gerade frisch rausgekommen, ist noch nicht ganz der Jahresausklang, aber es ist zumindest so, dass ich sage, in diesem Jahr, und das habe ich in den Coaching-Prozessen auch festgestellt, eine offene und teilweise spielerische Haltung auch zu haben gegenüber technologischen Veränderungen. Das ist ja für dich nichts Neues, das lebst du ja. Aber das ist sowas, was ich in den Coachings einfach auch den Leuten nahebringe, so eine Art Playfulness auch da zu haben. Und ich glaube, damit können wir auch durchaus ins nächste Jahr gehen. Vielleicht ein zweiter Punkt, den ich noch dran koppeln würde, mir ist wieder deutlich geworden, wir brauchen sowas wie eine Mediendiät. Das habe ich, dieses Kapitel habe ich auch neu geschrieben, das Tool. Wie wir mit Medien umgehen und uns da auch nicht verrückt machen lassen. Also Beispiel LinkedIn ist für mich sowas, Es ist in einer ganz merkwürdigen Entwicklungsschleife im Moment. Vielleicht ist es eher eine Abwärtsspirale, dass viele Leute sagen, boah, überall Gratismutbekundungen und Statements hier, Statements da. Der kollegiale Austausch, der vorher da war, der ist jetzt nicht da. Also auch da das Plädoyer, eher kritisch zu sein mit der Medienzeit und eher zu überlegen, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. Und ich glaube, die Empfehlung können wir beide haben und geben. Lest doch mal wieder ein Buch.
Oh ja, lese ich auch gerade mit großer Freude und ich werde tatsächlich heute Nachmittag, Freitagnachmittag, werde ich mich mit einem Kaffee und ein Stück Kuchen, mein Sohn hat mir mein Lieblingskuchen gebacken,
cool,
werde ich mich dann mit dem Buch zurückziehen. Ich nehme diesen Punkt auch sehr ernst, den du gesagt hast mit dem Spielerischen und dieses, ich glaube, dass das für die Seele wahnsinnig wichtig ist, dass man auch diese spielerischen Elemente zulässt, gerade in so einer Welt, die sich so ernst nimmt.
Ja.
Und das auch wieder der Verweis, die Japaner lieben ja alles, was kawaii ist, also das, was süß ist. Und das kann einem auch ziemlich auf die Nerven gehen, weil überall sind Comicfiguren und überall Labubus und was da auch alles rumfleucht. Es ist irre. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, in so einer kleinen Flucht des Spielerischen, des Kindlichen, sich ein bisschen auszutoben. Und das tut, glaube ich, auch den Menschen sehr gut, wenn die Dinge gerade so ein bisschen schwierig sind.
Also, absolut, ja.
Lasst uns doch jetzt in der Weihnachtszeit auch unsere spielerische Seele wiederfinden und gemeinsam ein paar Spiele spielen, paar dumme Sachen machen, paar alberne Sachen, Hauptsache nicht ernst.
Absolut. Und dicke Bücher lesen halt. Ne? Das denke
ich. Ach, und herrliche Bücher lesen, ja.
Sehr gut. Na, das ist doch schon das Wort zum Fest, wenn man so will. Oliver, es war mir wieder eine große Freude. Meine Stimme hat durchgehalten, das ist schon mal gut. Ich werde mir gleich einen Kaffee zapfen und dann kann ich am Nachmittag noch ein bisschen Spanisch lernen, damit meine Spanischstunde morgen kein Fiasko wird. Da muss ich noch was für tun. Ist so.
Gut.
Herzlichen Dank und
ich danke dir.
Auf sehr bald.
Auf sehr bald.
Bis dann.
Mein lieber Burkhard.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald.